Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zu dieser Stunde am Mittag, in der wir versuchen, ein bisschen zu sortieren, was uns politisch und gesellschaftlich beschäftigt, nicht nur heute, sondern vielleicht auch schon seit einigen Tagen. Das wollen wir tun mit Sabine Kropp. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen bei uns.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. An einem Ort, über den wir auch unbedingt noch reden müssen. Wir haben es auch gerade in den Nachrichten gehört, der ja auch, ich sag mal, Teil von großen geopolitischen Debatten ist. Aber erst einmal reden wir über etwas, was Ihnen persönlich aufgefallen ist, nämlich zum Thema Fachkräftemangel beim BND. Der BND hat die erste richtige bundesweite Imagekampagne gestartet, um Fachkräfte zu gewinnen. Und zwar auf eine ganz besondere Art. Da stehen dann so Plakate wie: Wir suchen Terroristen, männlich, weiblich, divers. Das ist Ihnen aufgefallen?
Ja, das ist seit einiger Zeit die Werbekampagne des BND. Also auch nicht schütteln, nicht rühren oder noch weitere amüsante Teaser, die offenbar junge Fachkräfte dazu bewegen sollen, in den BND einzusteigen. Ich habe mich gefragt, nutzt das? Ist das tatsächlich jetzt eine Sympathieoffensive?
Es werden neue Bewerber vermeldet, hört man
ja
in den letzten Wochen.
Ach ja.
Es gibt einen gewissen Erfolg.
Na, dann schau
also
an.
Ob das langfristig ist, weiß man nicht, aber zumindest, ja.
Ja, dann hat das ja offenbar einen Effekt. Ich bin gespannt, ob das von Dauer ist und ob dann der Alltag, der mitunter eben auch als nicht besonders spannend beschrieben wird in einer Behörde, diesen Werbekampagnen tatsächlich auch standhält.
Vielleicht wird da auch ein bisschen was Falsches versprochen, was den Humor beim BND angeht. Ne? Wir wissen es nicht.
Ja, es gibt auch den Unfreiwilligen, zum Beispiel an der Rückseite des BND. Da steht dann, hier leben Wildbienen. Direkt, also ja.
Schauen wir mal, ob das ein Weg ist, auch auf Dauer Fachkräftemangel zu beheben. Beim BND zum Beispiel nicht der einzige Ort in Deutschland, glaube ich, wo Fachkräftemangel herrscht. Das ist ein großes Problem. Und wenn wir schon im sicherheitspolitischen Bereich bleiben, bei der Bundeswehr natürlich auch. Auch das wird uns beschäftigen, gerade in diesen geopolitisch sehr herausfordernden Zeiten, in Kriegszeiten, wo die Bundeswehr tatsächlich auch eine neue Funktion bekommt und die Politik darüber nachdenkt, unter anderem auch die Wehrpflicht wieder einzuführen oder eine Art Dienstpflicht. All das wollen wir besprechen mit Sabine Kropp von der FU Berlin. Ich freue mich drauf. Sabine Kropp ist bei uns, Politikwissenschaftlerin von der FU Berlin, hier bei Studio 9, der Tag mit ihr. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, was uns noch weiterführen wird, was uns natürlich auch zur Freien Universität führen wird in Berlin, von der Sie kommen, dort wo Sie lehren als Politikwissenschaftlerin. Ein Campus, der in den letzten Tagen ziemlich in die Schlagzeilen geraten ist, als dort nämlich ein Pro-Palästina-Camp aufgelöst wurde von der Polizei. Und das ist, ich würde mal sagen, wenn man sich global so umschaut, gerade an Unis in den USA, aber auch in anderen Orten, und wirklich keine Seltenheit mehr, dass viele junge Menschen, Studierende dort sich also pro-palästinensisch äußern, sehr eindeutig äußern, zum Teil auch mit Sachbeschädigungen, die es offenbar in Berlin dann eben auch gab, und Universitäten herausgefordert sind in solchen Situationen, wie damit umgehen, ja, wie also tatsächlich Meinungs- und Demonstrationsfreiheit auf der einen Seite zuzulassen, auf der anderen Seite auch den akademischen Betrieb, den Unibetrieb nicht allzu sehr zu belasten. Wie empfinden Sie die Situation an der Freien Universität, Ihrer Universität?
Ja, wir sind natürlich mitten in den gesellschaftlichen Konflikten angelangt. Wenn diese nicht an die Universität gekommen wären, hätte es uns, glaube ich, gewundert, zumal die Freie Universität immer schon ein Ort war, in dem auch kontroverse Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Wir versuchen an der Universität einerseits es zu ermöglichen, dass die Studierenden mit ihren verschiedenen Erfahrungen in diesem Konflikt auch die Möglichkeit haben, ihre Trauer, ihre Wut, ihre Emotionen diesen Ausdruck zu verleihen und auch verschiedene Positionen, das muss möglich sein, dass diese artikuliert werden auf dem Camp, auf dem Campus. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man erwarten kann, dass diese Konflikt und dieser Diskurs stattfindet im Rahmen des rechtlich Zulässigen und gleichzeitig eben auch, dass eine Diskursbereitschaft stattfindet. Und das ist leider Gottes nicht immer der Fall.
Diskursbereitschaft, welche Seite meinen Sie jetzt?
Ja, die Hochschulleitung hat tatsächlich Diskurs angeboten, Gespräche angeboten. Ich glaube, das muss auch unbedingt sein. Es gab von Seiten der Besetzer keinerlei Bereitschaft dazu, sondern es wurde dann eben auch Sachbeschädigungen, zum Beispiel an den Brandmeldern, durchgeführt, sodass der Lehrbetrieb eingeschränkt war. Und das greift auf der anderen Seite natürlich auch in die legitimen Rechte der anderen Studierenden ein, die zum Beispiel ihre Lehrveranstaltungen nicht besuchen können und sich vielleicht eben dann auch bedroht fühlen, wenn sie anderer Meinung sind.
Man könnte jetzt sagen, so eine Universität ist auch ein öffentlicher Ort. Es ist ja jetzt kein Privatgelände in diesem Sinne. Ein öffentlicher Ort, ein Ort für Debatten, für Streit, der vielleicht nicht unbedingt immer tatsächlich im klassischen akademischen Raum geführt werden muss, in Seminarräumen, in Hörsälen, sondern vielleicht auch mal auf der Wiese, vielleicht auch mal mit Camps, vielleicht auch mit anderen Protestformen. Und Sie haben ja gesagt, gerade die Freie Universität, wir kennen sie ja aus der Geschichte, 68er war ja eines der Zentren. Sollte man dazu vielleicht bereit sein, sich mehr öffnen dafür?
Ich denke, wir sind auf der einen Seite eine wissenschaftliche Einrichtung. Also ich persönlich lege immer sehr viel Wert darauf, dass wir den wissenschaftlichen Diskurs über solche Themen tatsächlich auch stattfinden lassen, dass wir die Möglichkeit geben, da ist einiges passiert, das ist in der Vergangenheit sicherlich zu kurz gekommen. Auf der anderen Seite sind solche Protestformen natürlich anzumelden, damit sie eben nicht den Hochschulbetrieb stören und dann muss entschieden werden. Also diese Form jetzt in dieser Woche war nicht angemeldet und
Also es gab jedenfalls auch viel Protest von Ihren Kolleginnen und Kollegen, von einigen Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen, ich habe schon mal geschaut, es sind 1000 Unterschriften unter diesem Statement von Lehrenden von Berliner Hochschulen. Da geht es nicht nur um die Freie Universität und vielen anderen auch. Das macht ja gerade auch die Runde. Wir haben es auch gehört von der Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, die sich also fassungslos gezeigt hat, offenbar angesichts dieses Statements. Gerade Forschende müssten, Zitat, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und statt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, werden Unibesetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost. Das ist so ein Statement dort von diesen Lehrenden, wo eben im Kern im Grunde genommen der Polizeieinsatz kritisiert wird. Dass dort sozusagen, also Zitat, Polizeigewalt, dieser Begriff wird verwendet, dort eingesetzt worden sei und dass es also möglich sein sollte, dort Streit auszuhandeln und das auch nicht immer tatsächlich so ein Protest irgendwie angenehm sein muss oder irgendwie auf Dialog ausgelegt sein muss. Und auch Ralf Michaels, der ist Direktor am Max-Planck-Institut für internationales Privatrecht, hat auch diese Situation, was ich sag mal, eine polizeiliche Räumungsmaßnahme angeht, so formuliert.
Versucht man das zu deeskalieren? Versucht man also dafür zu sorgen, dass man diese Demonstranten friedlich hält? Oder eskaliert man, indem man die Polizei holt? Und ich glaube, es ist ohne die Demonstrierenden, insbesondere diejenigen, die der Feuermelder zerstören, ohne die verteidigen zu wollen, ist die Frage halt an die Universität, wie geht sie denn damit um?
Weil irgendwie muss sie ja damit umgehen, auch in Zukunft. Ne? Wenn man dieses Protestcamp räumt, kommt vielleicht woanders ein anderes. Und wir leben es ja auch international. Jetzt mal losgelöst von der Freien Universität. Wir leben es in Columbia, wir leben es an anderen Unis. Da muss man ja irgendetwas entwickeln, irgendeine Strategie jenseits von Polizeieinsätzen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es im Übrigen auch nicht besonders glücklich, sofort diejenigen, die einen offenen Brief schreiben, egal wie man dazu stehen mag, in die Ecke zu stellen von Verfassungsfeinden, beziehungsweise ihnen sofort Antisemitismus zu unterstellen. Das ist sicherlich bei vielen, die dort unterzeichnet haben, nicht der Fall, sondern sie vertreten eine andere Position und der Diskurs darüber muss einfach möglich sein. In dem konkreten Fall ist es, glaube ich, für Hochschulleitungen sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Wir erinnern uns an die etwas verzögerte Reaktion der Freien Universität Berlin, als es um Shapira ging, als man nicht sofort Position bezogen
hat. Den Studenten,
hat.
Den Jüdischen, der zusammengeschlagen worden ist. Ja. Hintergrund des Nahostkonflikts. Das war offensichtlich und die Motivation des Täters.
Auf der anderen Seite, wenn schneller reagiert wird, um eine Eskalation, eine weitere Eskalation vor dem Hintergrund nicht vorhandener Diskursbereitschaft sicherzustellen, dann sind Universitätsleitungen auch in einer schwierigen Position. Also ich glaube, es ist tatsächlich im Augenblick sehr schwer abzuwägen in der einzelnen Situation, wie man sich adäquat verhält.
Haben Sie das Gefühl, das wird ja immer wieder auch von pro-palästinensischen Demonstrierenden beklagt, dass diese Stimmen zu wenig gehört werden, dass sie schnell auch in eine Ecke gedrängt werden, wie Sie es gerade auch beschrieben haben von der Bundesbildungsministerin zum Beispiel?
Ich denke, dass wir versuchen, beide Positionen zu Wort kommen zu lassen, beziehungsweise.
Aber unter welchen Bedingungen?
Unter welchen Bedingungen, ja. Also zum Beispiel im Sinne von Veranstaltungsreihen, in denen aufgeklärt wird, woher kommt dieser Konflikt? Es ist sehr wenig Wissen da, das stellen wir fest bei den Studierenden. könnten. Also wir versuchen Aufklärungsarbeit zu leisten und ich persönlich versuche auch in meinen Seminaren beiden Studierendengruppen, sofern sie denn da sind, das Gefühl zu geben, dass sie willkommen sind und dass wir hier ein gedeihliches Miteinander ausüben können. Das ist sicherlich manchmal schwierig, also wenn es sich zuspitzt, aber ich glaube, das muss unbedingt sein und ich halte nochmal, also solche sofortigen Zuweisungen von Positionen, also von Verfassungsfeindlichkeit, nicht für besonders gedeihlich. Das muss möglich sein, dass unterhalb solcher Versuche, sofort jemanden in eine Ecke zu stellen, einen anderen Diskurs zu pflegen.
Ja, also nicht nur der internationale akademische Betrieb wird erschüttert vom Nahostkonflikt, sondern auch der Kulturbetrieb. Das betrifft Deutschland, das betrifft natürlich viele andere Orte der Welt, zum Beispiel Malmö, dort wo der Eurovision Song Contest ausgetragen wird, wo jetzt am Samstag großes Finale ist. Mit dabei ist auch die israelische Sängerin Eden Golan, die es ins Finale geschafft hat. Übrigens eine Wahl, die nur vom Publikum ausgeführt wurde. Also da hat keine Jury oder ähnliches sie ins Finale gewählt, sondern es war eine reine Publikumswahl mit diesem Song hier, Hurricane. Ein Song, der eigentlich October Rain heißen sollte, in Bezug auf den 7. Oktober und den Überfall der Hamas. Aber die Europäische Broadcast Union, die also den Eurovision Song Contest da austrägt, wollte das nicht, weil es zu politisch sei. Jetzt also Hurricane, aber wenn man sich genau anschaut, auch das Video anschaut und auch den Text, dann merkt man schon zwischen den Zeilen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Sabine Kropp, dass es schon einen Bezug hat, oder? Zu den traumatischen Ereignissen, wenn man genau hinhört und genau hinschaut.
Wahrscheinlich geht das auch im Augenblick gar nicht anders. Also das zu ignorieren hieße ja, ein wesentliches Ereignis außer Acht zu lassen. Man hat versucht, das also jetzt etwas weicher zu spülen. Auch der Sound ist ja der typische ESC-Sound, den man von vielen anderen Songs kennt. Ja, also insofern...
Also schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise politisch, obwohl dieser Eurovision Song Contest angeblich immer sagt, er sei nicht politisch und versuche sich unpolitisch zu halten. Also ich habe gerade die Lyrics nochmal nachgeschaut. I'm still broken from this hurricane. Ich bin immer noch gebrochen, immer noch beeindruckt von diesem Hurrikan, von diesem Sturm, von diesem Bruch. Und da, glaube ich, geht es nicht nur um persönliche Beziehungen, sondern auch von dem, wie die Gesellschaft, die israelische Gesellschaft betroffen worden ist vom 7. Oktober. Und jetzt ist natürlich der Moment, wir haben es beobachtet, wir haben darüber berichtet, dass es viele Menschen gibt, die auch vor Ort in Malmö dort demonstrieren, die Eden Golan nicht auftreten lassen wollen. Die wollen, dass Israel boykottiert wird bei diesem Eurovision Song Contest. Übrigens auch ist Greta Thunberg dabei gewesen bei diesen Protesten. Es gibt auch viele Unterschriftenlisten im Netz. Also ist dieser Eurovision Song Contest eben doch etwas Politisches am Ende, oder? Das kann man gar nicht vermeiden, ne?
Ja, war ja eigentlich schon immer. Also man denke auch daran, dass Russland nach dem Angriffskrieg ja auch ausgeschlossen worden ist. Er war schon immer auch politisch. Er ist in gewisser Weise eine der wenigen Situationen, in denen eine europäische Öffentlichkeit sehr breit zusammenkommt, hat also auch eine Bedeutung, die über das rein kulturelle Ereignis hinausreicht. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass gerade in einer Stadt wie Malmö, wo ja auch viele palästinensische Bürger leben, gerade dieser Protest auch wieder Fahrt aufnimmt. Und hier steht man vor einem ähnlichen Problem wie so häufig. Wie geht man mit dem Angriff, mit dem Krieg Israels gegenüber dem Gaza und der palästinensischen Bevölkerung um, auf der einen Seite und hat auf der anderen Seite auch das legitime Recht Israels, sich zu verteidigen, mit auf dem Schirm. Also diese Abwägungen haben, glaube ich, im Augenblick alle.
Aber da wird offenbar eine Künstlerin verantwortlich gemacht für die Politik ihrer Regierung. Das haben wir ja schon in anderen Gelegenheiten auch immer wieder erlebt. Wie geht man um mit Künstlerinnen und Künstlern, die also aus einem Land kommen, was gerade stark in der Debatte ist? Wie ist das zu erklären, dass man versucht, also Künstlerinnen und Künstler, die sich politisch ja gar nicht wirklich äußern im Sinne von, ich unterstütze die Gaza-Offensive oder ich unterstütze Benjamin Netanyahu oder was auch immer es ist, trotzdem verantwortlich macht für die Politik der Regierung?
Ja, es ist eben eine Zuschreibung von kollektiver Verantwortung zu einzelnen Individuen. Das passiert nicht nur im Kulturbetrieb, das passiert ja auch oder geschieht auch zum Beispiel in der Wissenschaft, wo wir aufgefordert werden, unsere Kontakte mit Israel einzustellen, also auch mit israelischen Kolleginnen und Kollegen.
Auch vor den Protestieren an der Freien Universität, auch in diesem Protestcamp.
Auch dort, genau. Also alle Kontakte zu kappen, das gibt es nicht einmal mit Russland, möchte ich bemerken, auch in dem Kontext. Also da sind die Forderungen schon sehr hart. Und jetzt konkret auf diesen ESC bezogen, stellt sich natürlich die Frage, nimmt man hier Abstand, boykottiert man eine Künstlerin, schließt man sie aus? Das wäre dann eine klare Bezugnahme zugunsten einer Politik, die auf den Boykott und auf den Abbruch von Beziehungen mit Israel abhebt und natürlich dann auch eine sehr klare politische Positionierung innerhalb dieses Konflikts von Seiten der europäischen Institution fast wie dem ESC.
Aber kann denn so ein ESC dann am Ende, ich meine, Edin Gülen wird auftreten am Samstagabend, kann so ein ESC vielleicht tatsächlich noch Brücken bauen, auch in dieser Zeit, oder ist es naiv?
Ich bin eher skeptisch. Ich wäre positiv überrascht, wenn es denn so wäre, wenn es gelingen könnte, das über eine solche Veranstaltung herzustellen. Aber ich denke, solange in diesem Konflikt im Gaza keine Einigung erzielt werden kann oder zumindest ein Moratorium, sind alle anderen Versuche, dies abzuflachen, abzufedern, auch mit einem gewissen Fragezeichen zu versehen.
Die Vorwürfe sind ja immer wieder da von Antisemitismus und es gibt verschiedene Definitionen von Antisemitismus, da können wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber immer wieder wird auch gesagt, so eine kollektive Verantwortlichkeit von Jüdinnen und Juden in der Welt oder auch von Israelis und Israelinnen in der Welt für die Politik, die ganz konkrete Politik der Regierung in Jerusalem. Hat das schon einen antisemitischen Touch?
Da muss man, glaube ich, immer sehr vorsichtig sein. Aber wenn man Jüdinnen und Juden persönlich, ihnen persönliche Merkmale zuschreibt, die abwertend sind, die negativ sind, die sie verantwortlich machen für bestimmte kollektive Probleme, dann ist das sicherlich ein ganz großes Problem, wenn man also sagen würde, sie sind daran schuld oder sie sind an dem Übel von, ich weiß nicht was, allem schuld, dann sollte man damit sehr vorsichtig sein.
Und wenn man nur von Israelis spricht, dann muss man ja auch differenzieren. Wenn man nur Israelis für die Regierung verantwortlich macht, auch wenn sie im Ausland leben, auch wenn sie die Regierung nicht gewählt haben.
Das ist absolut unangemessen, denn wir haben ja auch viele israelische Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer eigenen Regierung und mit dem Handeln dieser Regierung in keinster Weise einverstanden sind. Auch in Israel gibt es ja eine sehr starke Zivilgesellschaft, die gegen die Regierung Netanjahu und gegen die rechtsextremen Partner innerhalb dieser Koalitionsregierung sehr vehement Position bezieht. Also da muss man schon differenzieren und ich glaube, mit dieser Differenzierung wäre man schon einen ganzen Schritt weitergekommen.
Das sagt Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin von der Freien Universität Berlin. Also eigentlich hat Deutschland ja eine Wehrpflicht, immer noch, die ist noch längst nicht abgeschafft, die steht im Grundgesetz Artikel 12. Männer können einberufen werden, vielleicht ist das Wort, das kleine Wörtchen können so wichtig dabei, weil sie müssen nicht einberufen werden, sie ist ausgesetzt, diese Wehrpflicht, seit inzwischen jetzt auch schon wieder 13 Jahren, schon eine ganze Weile, damals im Jahr 2011 ist sie ausgesetzt worden, aber sie ist nicht weg und jetzt in diesen natürlich völlig veränderten geopolitischen Umständen, der Krieg gegen die Ukraine und auch die Frage tatsächlich, inwieweit sich Europa vielleicht selber verteidigen muss, wenn zum Beispiel Donald Trump wieder Präsident wird und man sich eben nicht auf das Sicherheitsversprechen der USA verlassen kann. Viele Faktoren, die vielleicht diese Debatte auch nochmal angefeuert haben, ob Deutschland wieder eine aktive Wehrpflicht braucht. Sabine Kropp von der Freien Universität Berlin, Politikwissenschaftlerin. Braucht Deutschland jetzt gerade wieder eine wirklich aktive Wehrpflicht?
Ja, es sieht so aus. Also die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt worden. Einerseits in dem Glauben, die Konflikte, die internationalen, seien endgültig vorbei. Die Vergangenheit, die jüngere, hat uns etwas Besseres gelehrt. Und auf der anderen Seite zeigt sich eben auch, dass die Bundeswehr in einem solchen nicht nur vom Material her desolaten Zustand ist, sondern auch vom personellen, wir haben Fachkräftemangel schon angesprochen, auch einfach wieder mehr Personal benötigt.
Aber ist die Frage, ob man das eben über eine klassische Wehrpflicht machen muss. Es wird ja viel diskutiert über Dienstpflicht, über Gesellschaftsjahr. Da gibt es ja so viele verschiedene Begriffe, die schon eine ganze Weile eigentlich kursieren. Ne? Also im Grunde genommen seit der Annexion der Krim ging ja schon die Debatte so ein bisschen los. Die ist jetzt natürlich verschärft worden in den letzten 2 Jahren. Also da gibt es ja dieses schwedische Modell, wo alle erst einmal registriert werden, erst einmal gemustert werden. Dann entsteht so ein Pool von Hunderttausenden jungen Menschen, die theoretisch also für die Verteidigung in dem Fall Schwedens herangezogen werden könnten. Und so etwas Ähnliches wird in Deutschland auch diskutiert. Hans-Peter Bartels zum Beispiel, der ist der ehemalige Gewerbeauftragte von der SPD, Er will auch so eine Art verpflichtende Musterung. Das hat er heute früh im Deutschlandfunk gesagt.
Wenn es aufgeht, wird niemand gegen seinen Willen verpflichtet. Aber da ich mir gar nicht ganz sicher sein kann, niemand kann sich ganz sicher sein, dass es aufgeht, hätten wir mit der Wiederbelebung der Wehrpflicht im Falle, dass es nicht aufgeht, die Möglichkeit, auch zur ganz klassischen Pflicht zurückzukehren. Dann werden eben nicht nur diejenigen, die auch gerne freiwillig kommen wollen, gezogen, sondern darüber hinaus auch solche, die das nicht angegeben haben. Aber pflichtig sind erstmal alle jungen Deutschen.
Also wäre das so ein Modell, dass man erstmal alle jungen Deutschen, also Männer und Frauen, registriert und sie zu einer Art ja, Dienstpool hinzufügt, wenn man so will?
Ich glaube, das ist nur der erste Schritt. Ein weiterer wäre, die Tätigkeit bei der Bundeswehr attraktiver zu gestalten. Ich erinnere mich an die Zeit von vor 15 Jahren, als die Zeit bei der Bundeswehr als eine Art staatlich verordnetes Gammeln galt. Also man keinen Sinn in dieser Tätigkeit sah. Nun hat sich die politische Großwetterlage geändert, aber auf der anderen Seite braucht man auch ein entsprechendes Umfeld. Also von der Ausrüstung der Bundeswehr her, von den Kasernen und auch vielleicht einen Mentalitätswandel, dass es so wird wie etwa in Norwegen, wo der Dienst bei dem Militär tatsächlich als etwas Positives gilt, das man ableistet für die Gemeinschaft.
Aber gut, da haben wir natürlich in Deutschland immer eine ganz andere Kultur und Geschichte, ne, im Umgang damit. Ich meine, es geht ja schon damit los, ob die Bundeswehr in die Schulen gehen darf, welche Art von PR-Kampagne die Bundeswehr führen darf, inwieweit man von Begriffen wie Kriegstüchtigkeit reden kann und so. Seit der sogenannten Zeitenwende, glaube ich, hatte sich das Vokabular verändert, auch die Attitüde, wie man darüber redet. Aber wir sind, glaube ich, noch längst nicht so weit wie andere Länder, oder?
Ich glaube, wir tun uns damit immer noch schwer, das Wort Krieg in den Mund zu nehmen und auch Wehrbereitschaft, Wehrtüchtigkeit. Das ist ein Vokabular, das uns sehr schwer über die Lippen kommt. Wir müssen wohl dazulernen, dass wir das anders gebrauchen oder wieder anders erfassen. Die gesamte Großwetterlage ist eine andere geworden. Aber nochmal, ich glaube, nur mit dieser Musterung, das kann ein erster Schritt sein. Und die anderen Maßnahmen in die Infrastrukturen, in die Ausstattung der Bundeswehr, in die Aufstiegsmöglichkeiten sind etwas anderes. Und man sieht eben auch, wenn man erstmal etwas abschafft, die Wiedereinführung bedarf dann so hoher Kosten und einer zeitlichen Lücke, die man füllen muss, dass das von heute auf morgen gar nicht zu leisten sein wird.
Da haben wir das Killerwort Schuldenbremse, über das wir unbedingt noch reden müssen. Darüber wird ja auch gerade heftig gestritten, inwieweit die zum Beispiel auch für eine Erhöhung des Wehretats ausgesetzt werden könnte in diesen Krisenzeiten. Da gibt es ja einen richtigen Streit auch um den Etat für das Verteidigungsministerium zwischen Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister, und Christian Lindner, dem Finanzminister. Darüber reden wir unbedingt noch. Boris Pistorius ist ja gerade in den USA unterwegs und nutzt diese Bühne, glaube ich, sehr gut für sich. Aber vielleicht noch eine grundsätzliche Frage, auch jetzt im Hinblick auf das amerikanische Sicherheitsversprechen, was in Frage steht. Auf auch jetzt den 9. Mai in Moskau, wo man gesehen hat, also bei dieser Siegesparade, Russland steht nicht davor, diesen Krieg auch in irgendeiner Weise zu beenden. Auch nicht wirklich verhandlungsbereit zu sein scheint. Sollte Deutschland da vielleicht dann doch so eine Art militärische Führungsrolle in Europa übernehmen, angesichts dieser Lage einfach realistisch sein?
Ja, es wird in gewisser Weise von Deutschland erwartet. Deutschland ist ja der größte EU-Mitgliedstaat. Und dass man hier in eine verantwortliche Rolle nicht alleine als Deutschland, sondern zusammen mit den europäischen Partnern geht. Ich denke an Frankreich, zum Beispiel Polen. Das wird, denke ich, schon erwartet. Und da kann sich Deutschland auch nicht aus der Verantwortung stehlen.
Aber da bräuchte es einen Mentalitätswandel vermutlich, oder? Man muss dann so eine bittere Pille schlucken, die man eigentlich historisch, politisch nicht schlucken wollte in Deutschland.
Ja, so
oder?
Ist es. Und es fällt uns ja auch allen schwer. Wir haben uns sehr lange in Sicherheit gewiegt und geglaubt, die Situation, der ewige Frieden könnte so weitergehen. Und ich denke auch, wir müssen uns damit abfinden, dass das in der Zukunft eben nicht mehr so sein wird und dass wir alles unternehmen müssen, damit dieser Frieden erhalten bleiben kann. Und dazu gehört eben auch eine Wehrbereitschaft. Das ist eine der zentralen Aufgaben eines Staates.
Sabine Kropp ist bei uns, Politikwissenschaftlerin von der Freien Universität Berlin, hier bei Studio 9 der Tag. Mit ihr, wir besprechen die wichtigen Themen, die uns heute beschäftigen, an diesem Freitag, dem 10. Mai, aber auch die uns drumherum beschäftigen in den letzten Tagen, in den nächsten Tagen. Klar, natürlich die gute alte Schuldenbremse, die es ja ins Grundgesetz geschafft hat, aber immer wieder auch umstritten ist, umstritten bleibt und die ja auch, ja, was sozusagen auch den Streit darum angeht, eine richtige Haushaltskrise im letzten Jahr ausgelöst hat. Und die geht irgendwie auch ein bisschen weiter, hat man den Eindruck, wenn es um den nächsten Haushalt geht. Da müssen ja viele Ministerien bluten, auch das Verteidigungsministerium. Und da gibt es einen veritablen Streit zwischen Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister von der SPD, und Christian Lindner, dem Finanzminister, wenn es um Etatkürzungen geht und auch um die Frage der Schuldenbremse, gerade in dieser sicherheitspolitisch so veränderten Lage. Semine Kropp, Sie, bevor Sie hergekommen sind, haben Sie gesagt, Sie wollen unbedingt mit uns 75 Jahre Grundgesetz feiern. Das können wir sehr gerne tun, das tun wir auch noch. Aber dieser Streit, der da grundsätzlich ausgetragen wird, wie empfinden Sie den? Auf der einen Seite Haushaltsdisziplin, auf der anderen Seite eben das Bewusstsein, die Sicherheit Deutschlands gewährleisten zu müssen.
Ich glaube, man kann hier eine inhaltliche und eine strategische Ebene unterscheiden. Bei der inhaltlichen ist es so, dass bei der Einhaltung der Schuldenbremse mit Verzicht auf Steuererhöhungen man sich natürlich die Frage stellen kann, wie soll man all die Lasten, die auf den Haushalt zukommen, schultern. Auf der einen Seite muss die Wehrfähigkeit erhöht werden, auf der anderen Seite sind Investitionen in den Klimaschutz auch teuer. Sie müssen erfolgen, wenn wir unser Versprechen ernst nehmen und auch das Urteil des Verfassungsgerichts.
Wollte gerade sagen, gab es ja auch, ne? Ja. 2021.
Ja. Mhm. Wir müssen in die marode Infrastruktur investieren und gleichzeitig, wenn wir unser Versprechen einsortieren, Sozialstaat sein zu wollen, was im Übrigen auch im Grundgesetz, wir sind ein sozialer Bundesstaat, steht, dann darf man auch nicht die Axt so an den Sozialstaat anlegen, dass diejenigen, die auf die Hilfe von Sozialleistungen angewiesen sind, keine mehr erhalten. Also wie das gehen soll, das ist eine gewaltige Aufgabe.
Da würde der Finanzminister sagen, aber irgendwo müssen wir ja sparen.
Müssen wir? Ich bin keine Feindin der Schuldenbremse, aber inzwischen gibt es doch eine, ich würde sagen, überwiegende Meinung in verschiedenen Fachdisziplinen, dass die Schuldenbremse zumindest überarbeitet werden kann. Denn es nutzt ja nichts, wenn wir all die Milliarden, die bereits investiert sind in Infrastruktur, in Ausbildung, so verkommen lassen, dass wir in einigen Jahren umso mehr Mittel aufwenden müssen, um überhaupt den Status quo zu halten. Also das kann es nicht sein.
Aber das sind offenbar zwei verschiedene Verfassungsgüter. Also auf der einen Seite die Haushaltsdisziplin, vielleicht auch für nächste Generation, auf der anderen Seite eben auch die Sicherheit unseres Landes. Und Boris Pistorius, wie gesagt, ist ja gerade in den USA unterwegs, nutzt diese Bühne sehr für sich. Also das sieht man auch in den Bildern, die er produziert. Unter anderem war er auch in New York und sagte dies.
Der Auftrag des Staates, Streitkräfte zur Verteidigung aufzustellen, steht im Grundgesetz. Von daher kann man nicht per se sagen, dass die Schuldenbremse verfassungsrechtlich ein höheres Gut ist und sich alle anderen Verfassungsgüter sich dem unter oder Aufträge sich dem unterzuordnen hat. Darüber wird zu diskutieren sein.
Das war akustisch nicht ganz auf den Punkt, aber im Grunde genommen haben wir es gehört. Also zwei Verfassungswerte, die da irgendwie miteinander konkurrieren. Ne? Also dieses Grundgesetz, und das erleben wir ja nicht zum ersten Mal, scheint so eine Art politisches Schlachtfeld geworden zu sein. Ist das gut?
Ich weiß nicht, ob ich das als Schlachtfeld bezeichnen möchte. Es gibt natürlich ein Spannungsverhältnis zwischen unterschiedlichen Gütern und unterschiedlichen Normen, die in einer Verfassung festgeschrieben sind. Die müssen immer wieder neu tariert werden, austariert werden, bewertet werden. Und Pistorius nimmt natürlich als Verteidigungsminister strategisch gesehen Position zugunsten des Anliegens der Verteidigungsfähigkeit und zulasten einer Schuldenbremse, die ja erst 2009 in das Grundgesetz eingefügt worden ist und bei der man von Anfang an eigentlich wusste, sie funktioniert so lange, wie die Steuereinnahmen sprudeln und man Verteidigungspolitik betreiben kann. Wenn es dann wirklich an Strukturentscheidungen und Umverteilungen geht, dann sind die politischen Konflikte vorprogrammiert. Darauf hebt er ab, denn der Kanzler kann mit seiner moderierenden Rolle zwischen zwei Koalitionspartnern und insbesondere der FDP nicht in gleicher Weise Position beziehen.
Sie gehen davon aus, dass das ziemlich klar abgesprochen ist, was Boris Pistorius und Olaf Scholz da vorhaben miteinander?
Ja,
vermutlich mal aus derselben Partei. Und
ich gehe mal davon aus,
ja. Dass man sich da klar eine Rollenverteilung ausgedacht hat. Auf jeden Fall ist es ja so, dass viel mit diesem Grundgesetz irgendwie auch zunehmend auch im politischen Alltag irgendwie geklärt werden muss. Es scheint also bei so auch Kleinigkeiten, ich sag mal in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, der parlamentarische Betrieb, wir haben es erlebt, letztens gab es wieder eine Klage, dass ein Gesetz zu kurz im Bundestag war. Das war die Klage, die ist abgewiesen worden. Thomas Hellmann, der CDU-Abgeordnete, hat das versucht. Immer wieder erlebt man das aber auch bei anderen größeren Themen. Klima, Parteienverbote, auch Wehrpflicht ist ein Thema, Schuldenbremse, Staatszielkultur, Kinderrechte ins Grundgesetz. Also man hat das Gefühl, eigentlich dieses Grundgesetz ist sehr lebendig und es ist sehr stark auch als Referenzpunkt, oder?
Ja, es ist sehr stark anerkannt. Wir haben das bei der jüngsten Umfrage gesehen. Wie betrachten die Deutschen ihr Grundgesetz? Es findet weitreichende Zustimmung. Natürlich müssen diese Spannungsverhältnisse oder Ziele im Einzelfall politisch umgesetzt werden und rechtlich überprüfbar bleiben. Das erfolgt ja auch vor dem Bundesverfassungsgericht. Also insofern würde ich sagen, es ist auf der einen Seite sehr lebendig. Es stößt aber auch auf eine deutsche Tradition. Die ist ja sehr legalistisch, sehr stark auf Recht als Steuerungsmechanismus ausgerichtet. Manchmal übermäßig und viele, ja, ich würde nicht sagen nur in der Politik, sondern auch viele Bürger versuchen eben, ihre politischen Ansichten häufig mit rechtlichen Instrumenten zu klären.
Das heißt, das Bundesverfassungsgericht ist ein wichtigerer Player geworden als noch vor ein paar Jahren, auch im politischen Raum?
Ich denke, bei den vielfältigen Konflikten und Krisen, die anstehen, denken wir an das Klimaurteil, also wo nachfolgende Generationen in die Güterabwägung einbezogen wurden und wo die Regierung verpflichtet wird, Klimaziele umzusetzen. Da ist das Verfassungsgericht tatsächlich politischer geworden. Wir sehen das auch im Zeitverlauf in der Zustimmung zum Bundesverfassungsgericht. Die liegt nach wie vor sehr hoch, ist aber mit Blick auf die Frage, agiert das Verfassungsgericht eben auch politisch etwas kritischer geworden. Ja, das Verfassungsgericht muss hier auch eine Güterabwägung treffen und das ist nicht immer ein Selbstläufer, dass das in die eine oder in die andere Richtung vorgenommen wird.
Aber es gibt auch eine Schwachstelle beim Bundesverfassungsgericht, nämlich wenn es um die Wahl der Richter geht und Richterinnen geht. Also das ist mit einer einfachen Mehrheit veränderbar. Das ist ein Gesetz, was da herrscht und was durchaus auch, ich meine, bei dem Aufstieg vieler populistischer Kräfte durchaus auch missbraucht werden könnte. Haben Sie da manchmal Gefahren? Also auch bei Landesverfassungen, es ist ja eine ähnliche Problematik. Wir schauen uns Thüringen an. Haben Sie das Gefühl, dass all diese Verfassungsgerichte in diesem Land und die Verfassungen genug geschützt sind?
Jein. Also Verfassungsgerichte sind ja ein erster Angriffspunkt von extremen Kräften innerhalb einer Demokratie. Also weil man damit die Gewaltenteilung aushebeln kann. Wenn man nun zum Beispiel mit einer Zweidrittelmehrheit bestimmte Verfahrensgrundsätze in das Grundgesetz aufnehmen würde, gesetzt den Fall, es kämen tatsächlich wieder einmal Extremisten an die Macht und es gäbe einen demokratischen Turn anschließend wie in Polen, dann wären aber auch die demokratischen Kräfte vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt, Mehrheiten zu finden, mit denen sie eine autokratische Verfassung oder einzelne Teile wieder zurückrollen würden. Also es gibt immer ein Pro und Contra. Im Augenblick wird das sehr stark diskutiert und ich denke, was man machen könnte, wäre zum Beispiel die Amtszeiten der Richter festzusetzen, die nicht vorhandene Wiederwahl und damit zum Beispiel auch zu verhindern.
Also begrenzen.
Begrenzen,
nicht so wie in den USA, wo man auf Lebenszeit gewählt ist.
Ja, genau. Mhm. Ja. Also um zu verhindern, dass zum Beispiel autokratische Regierungen oder aber Extremisten, populistische Regierungen Kräfte in das Verfassungsgericht hineinbringen, die dann so lange bleiben, dass sie die demokratische Gesetzgebung von Nachfolgeregierungen blockieren könnten.
Also einige Herausforderungen für das Grundgesetz. 75 Jahre feiern wir in diesen Tagen. Und Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin von der FU Berlin, feiert auf ihre ganz persönliche Weise hier bei uns. Nicht mehr lange hin, die Europawahl steht vor der Tür am 9. Juni und ich persönlich begrüße es sehr, dass da auch das Wahlalter abgesenkt wurde in Deutschland. Ab 16 kann man nämlich schon wählen, was, glaube ich, auch für viele Parteien eine große Herausforderung sein dürfte. Früher haben ja die Grünen immer gedacht, dass die Jugend automatisch sie in großen Teilen jedenfalls wählt. Aber das hat sich verändert. Also gerade die Ampelparteien haben bei neuesten Umfragen kurz vor der Europawahl einiges verloren. Die Grünen ganz besonders stark, aber auch SPD und FDP. Und gewonnen hat eine Partei, von der man nicht glaubte, dass so viele Jugendliche sie wählen. Wir nehmen jetzt mal die Jugendlichen 14 bis 29, also ein sehr weiter Begriff. Nämlich die AfD. 22% haben bei einer letzten Umfrage der AfD ihre Zustimmung gegeben im Vorfeld der Europawahl. Junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren. Sabine Kropp, wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist durchaus ein Trend, den wir nicht nur in Deutschland beobachten können. Es gibt auch zum Beispiel in Schweden oder in Frankreich zunehmend junge Menschen, die rechte Parteien wählen. Die jungen Wählerinnen und Wähler sind seit einiger Zeit eben durch Pandemie verunsichert. Es kommt der Krieg. Wir sehen, dass es vor allem Männer sind in Deutschland. Das ist zum Beispiel in Frankreich interessanterweise bei Le Pen nicht der Fall. Da sind es eben auch Frauen. Und sie haben eher einen mittleren und niedrigeren Bildungsstand. Sie sind frustriert, sie sehen ihre persönlichen Chancen zwar nicht so schlecht, aber sie möchten eine andere Politik und sehen sich nicht berücksichtigt mit ihren eigenen Interessen.
Aber da reden wir von sehr jungen Menschen, also die ja noch das meiste Leben vor sich haben, den größten Teil des Lebens vor sich haben, wo sie vielleicht vieles verändern können, wo ja man vielleicht auch ein bisschen, ich dachte, man guckt positiver auf die Welt, aber vielleicht ist das eine naive Vorstellung.
Ja, angesichts der vielfältigen Krisen ist das natürlich nicht ganz einfach. Durch die Pandemie, durch die Digitalisierung in der Pandemie und die Vereinsamung haben viele junge Menschen, wir sehen das auch an der Uni, zum Beispiel psychische Probleme, Belastungsstörungen, sie sind in Behandlung. Das heißt also, sie sind schon in einer Situation, in der sie sich Hilfe erwarten und gleichzeitig enttäuscht davon, dass die politischen Parteien, die regieren im Augenblick, ihnen aus ihrer Sicht diese Hilfestellung nicht geben. Und interessant ist auch, dass zum Beispiel der AfD von den 18- bis 29-Jährigen zugetraut wird, bei der Bildung am meisten die Probleme zu lösen. Also 50% und mehr sagen, das ist die Partei, die diese Probleme zu lösen vermag.
Ja, und spielt auch noch eine Rolle tatsächlich Social Media? Also das erleben wir ja seit einiger Zeit, dass, ich sag mal, die im weitesten Sinne nicht populistischen Parteien, um sie mal so zu nennen, also die gerne als die demokratischen Parteien bezeichnet werden, auch wenn dieser Begriff so ein bisschen schwierig ist, aber dass sie plötzlich begriffen haben, oh, die AfD ist ja bei TikTok immens erfolgreich und erreicht dort also Millionen von jungen Menschen, so langsam machen das die anderen Parteien auch sehr, sehr langsam, vielleicht zu spät?
Ja, sie waren nicht so professionell, wie sie es hätten sein sollen. Sie haben da tatsächlich einen Trend verschlafen. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass man versuchen muss, junge Menschen aus diesen sozialen Medien ein Stück weit wieder herauszuholen, weil gerade das Selbstwertgefühl der Jüngeren erheblich beeinträchtigt. Also wenn sie zu lange nur in sozialen Medien herumdaddeln.
Aber da sind sie nun mal, ne? Rausholen ist vielleicht vermutlich nicht wirklich realistisch. Das ist ihre Welt. Und man hört ja auch sozusagen als Informationsquelle Nummer eins ist es nun mal tatsächlich TikTok. Danach kommt Instagram und danach vielleicht noch ein paar andere Apps. Aber TikTok ist die führende Quelle. Auch für alle jene, die jetzt nicht unbedingt AfD wählen würden.
Ja, ich denke, dass da die Pandemie aber schon den Beschleunigungseffekt hervorgerufen hat, weil die alternativen Angebote sehr gering waren. Aber ja, das ist die Welt derjenigen und die Parteien, also die etablierten Parteien müssen hier auch aktiv werden, wenn sie die jüngeren Wählerinnen und Wähler auch abholen wollen
in ihrer Lebensrealität. Ja, aber was heißt das für die Politikvermittlung letztlich? Ich meine, man muss extrem abkürzen, es muss auch optisch was hermachen. Es muss auch oft mit einem gewissen Humor oder es braucht eine ganz bestimmte Ästhetik und Dramaturgie bei TikTok.
Ja, eine Ansprache und auch eine Vermittlung des Umstands, dass zum Beispiel so etwas wie Europawahlen oder die Europäische Union nicht ein ferner bürokratischer Apparat ist, sondern dass gerade ja die Jüngeren von der Europäischen Union und den Möglichkeiten, die damit verbunden sind, profitieren können. Das muss natürlich untersetzt werden mit der entsprechenden Politik. In Deutschland profitieren vor allem gut ausgebildete jüngere Menschen. Schauen wir nach Italien oder Spanien, dann ist das auf dem Arbeitsmarkt eine ganz andere Situation. Also da muss auch die Europäische Union mehr Initiativen ergreifen, um die jüngeren Menschen abzuholen.
Aber es geht offenbar auch um Ansprache, ne? Es geht auch um die Kommunikation, die offenbar nicht ausreichend ist für viele junge Menschen. So empfinden sie es jedenfalls, oder?
Ja, es geht um Kommunikation, aber mein Argument ist immer, die Kommunikation ist das eine, das ist unbedingt verbesserungsbedürftig, aber Kommunikation ohne die entsprechende Untersetzung mit echten Maßnahmen, mit Hilfen, mit einer Veränderung einer Politik, die auch auf junge Menschen ausgerichtet ist, Bildung und andere Angebote, Arbeitsmarkt in manchen EU-Ländern, wird das eben auch nicht ausreichen.
Zum Beispiel ein Freifahrtschein für alle Jugendlichen, wenn es um Zugverbindungen geht in ganz Europa. Ne? Darüber wurde diskutiert, hat sich nicht durchgesetzt. Irgendwie
wäre ja, das war seinerzeit ja wunderbar, als wir durch Europa fahren konnten mit der Bahn, ja, für einen sehr fairen Preis.
Aber es gibt noch was Positives, was diese Umfrage angeht, nämlich wenn es um Europa geht, dann interessanterweise lehnen viele die AfD-Positionen ab in dieser Umfrage. Mhm. Nämlich also mehr als 50% sagen, Deutschland steht mit der EU besser da als ohne die EU. Das wäre vielleicht ein positives Zeichen,
oder? Das wäre zumindest ein Ansatzpunkt, den nehmen wir mit, genau.
Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin von der FU Berlin. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank auch.
Und mein Name ist Wladimir Balzer. Sie können natürlich diese Sendung jederzeit hören unter deutschlandfunkkultur.de und natürlich auch als Podcast.